Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jana Polierin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik zu europäischen und außenpolitischen Fragen. Willkommen hier im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die USA halten uns wach im wahrsten Sinne des Wortes. Das gilt für viele Beobachterinnen und Beobachter so aus den Thinktanks, aus dem Journalismus. Immer irgendwie in der Hoffnung auf Ergebnisse, wer denn nun Präsident wird. Wie steht es um Ihr Schlafdefizit in dieser Woche?
Das ist massiv. Ja. Ich wollte schlafen, dann hat mein kleiner Sohn mich geweckt mitten in der Nacht und danach konnte ich nicht mehr. Und dann hing ich vorm Fernseher und auf Twitter und dann war es vorbei.
Also wir werden hoffentlich trotzdem ein paar wache Gedanken austauschen hier über diese Wahl. Zum Beispiel auch über die Frage, ob auch uns in Europa eine Zukunft drohen könnte, in der sich politische Welten so unversöhnlich, so polarisiert gegenüberstehen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gewählt und nach wie vor kein abschließendes Ergebnis. Noch immer hat keiner der beiden, weder der amtierende Präsident Donald Trump noch sein Herausforderer Joe Biden, die nötigen 270 Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen zusammen. Wir werden gleich nochmal nach Washington schalten für den aktuellen Stand. Jana Polierin von der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations ist mein Gast heute. Kein Ergebnis, aber was klar ist und das ist dann auch eigentlich egal, wer es am Ende wird. Wir sehen eine Zerrissenheit dieser Vereinigten Staaten, die ja eigentlich uns an sich nicht überraschen könnte. Wir haben das vielfach beschrieben in Szenarien, auch mit Blick auf diese Situation, die jetzt eingetreten ist. Aber ich glaube, wir haben sie in der Dimension doch alle unterschätzt, oder?
Ich glaube, viele von uns, also insbesondere ich in diesem Fall, für die ich ja jetzt nur sprechen kann, haben sich einfach tatsächlich einen viel deutlicheren Wahlsieg für Joe Biden gewünscht. Ich glaube, aus europäischer Sicht fällt es uns halt so schwer nachzuvollziehen, warum so viele Leute trotz der letzten 4 Jahre, trotz der größten Pandemie, der vielen Opfer, die ja auch auf das Konto von Donald Trump gehen, trotz dieser verheerenden Wirtschaftslage, trotz dieser sozialen Spaltung, warum immer noch so viele Leute Donald Trump wählen, fällt uns einfach wahnsinnig schwer. Und es ist ja ganz klar, dass der Trumpismus in den USA jetzt nicht geschlagen ist. Also trotz der 4 Jahre ist der, wie wir sagen, alive and kicking und wir als Europäer müssen damit jetzt umgehen.
Das ist ja wirklich das Interessante daran, also dass die Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Sie haben die Corona-Krise angesprochen, da gab es dann eben auch Nachwahlbefragungen, wo man sieht, für den Teil der Bevölkerung, der Donald Trump gewählt hat, ist diese Krise quasi gelöst und gemanagt. Und für den Teil, der Joe Biden gewählt hat, ist dieses Problem so groß, wie es vielfach beschrieben wird, ich will nicht sagen, wie die Realität ist, weil das ist ja schon genau das Problem. Es gibt keine Möglichkeit eigentlich, sich in zentralen Fragen auf so etwas wie eine Realität festlegen zu können. Ist natürlich die Frage, wie kann man daraus sozusagen auf dieser Grundlage, wer auch immer es tun muss, dieses Land regieren?
Ja, also das war ja schon vor Donald Trump eigentlich eine Herausforderung. Also schon unter Obama war dieses Land extrem gespalten und polarisiert. Ist es eigentlich historisch auch schon immer, es ist halt immer schärfer geworden, diese Nicht-Dialogfähigkeit. Ich habe gestern die Rede von John McCain aus 2008 nochmal gehört, einfach um mich selber, quasi meine Seele so ein bisschen zu streicheln, wo er dann eben sagt…
Der damals unterlegene republikanische Kandidat gegen Obama.
Gegen Obama und der dann eben sagt, dass also der Mann, gegen den ich Wahlkampf gemacht habe und der jetzt mein Präsident ist, für den stehe ich jetzt ein, auf dessen Seite bin ich und den erkenne ich an. Und das war heilsam. Also man sieht schon die Erosion in der Diskussionskultur. Auf der anderen Seite ist das, was wir da sehen, natürlich auch Demokratie. Ich meine, dieses Land hatte immer 2 starke Parteien, die gegeneinander gearbeitet haben. Und so ist das auch jetzt. Die republikanische Seite hat sich halt unter Trump massiv verändert.
Jetzt ist das so ein alter Lehrsatz, den habe ich irgendwie, glaube ich, so aus Kinderohren aus den 80er und frühen 90er Jahren mitgenommen. Was in Amerika passiert, passiert irgendwann auch in den anderen Teilen der Welt, also zumindest in der westlichen Welt. Amerika so als Vorreiter in vielen Entwicklungen, in vielen schönen Entwicklungen, positiven Entwicklungen, aber möglicherweise auch in dieser Entwicklung. Ich komme auch auf diesen Gedanken, weil ich heute den Aufmacher des Feuilletons in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen habe, mit einer großen Frage, ist das auch unsere Zukunft, diese Polarisierung?
Also ich finde das schwierig, wenn wir jetzt sagen, das ist in den USA passiert und irgendwann fällt dieser Virus auch über uns her. Weil wenn wir uns angucken, was zum Beispiel in Polen passiert, wie tief polarisiert das Land ist, dass es da auch wirklich nicht mehr um Inhalte geht, sondern bin ich für die regierende Peace-Partei oder bin ich dagegen, dann sieht man, dass all das in Europa eigentlich schon existiert. Und ich glaube, es ist eher was mit dem Wesen der Demokratie und des Westens, also der westlichen Demokratie zu tun hat und nicht so sehr mit, ob wir jetzt diesem amerikanischen Virus einheimfallen. Und deswegen... Ja, es ist für mich so, Berlusconi war schon vor Trump quasi so ein Trump-artiger Präsident und nicht mit dem Finger auf die USA zeigen, sondern, glaube ich, das Problem auch bei uns zu Hause dann angehen. Das wäre so mein Take darauf.
Ja. Ich habe mit Blick auf Frankreich 2022, da haben wir eine Präsidentschaftswahl antreten, ein ähnliches System, nein, ein unterschiedliches System, aber auch so, dass eben der Präsident gewählt wird durch die Bevölkerung. Und letztendlich ist das vielleicht auch ein Problem, wenn Wahlsysteme so sind, dass sie letztendlich diese Entweder-Oder-Entscheidung hervorrufen. Also in den USA sind es die zwei Parteien, am Ende sind es in Stichwahlen zwei Kandidaten. Dass das so eine Polarisierung auch begünstigt?
Ja, vielleicht, aber ich also finde auch, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn Sie das Beispiel Frankreich oder angucken oder das Beispiel USA, dann sollten wir uns, finde ich, Gedanken darüber machen, warum wählen diese Leute Le Pen oder warum wählen diese Leute Trump? Man kann ja nicht einfach sagen, die Hälfte des Landes ist irre geworden, sondern da gibt es ja dann reale Probleme, die man auch adressieren muss und die vielleicht die andere Seite dann gar nicht sieht. Also ich glaube so, dass man die Ursachen, woher eigentlich dieser Trend kommt, den wir da seit Jahren beobachten, dass wir da viel mehr drüber sprechen müssen.
Und haben Sie Antworten schon oder zumindest erste Indizien oder Spiegelstriche, die Ihnen da Orientierung geben?
Ja, also das ist aber trotzdem, es verändert sich auch ständig. Also ich glaube, als seit 2016 danach habe ich gedacht, okay, Identitätspolitik und dieses, ja, sich kümmern um Minderheiten, aber vielleicht nicht mehr um die breite Masse, dieses sich abgehängt fühlen und so ist ein wichtiger Faktor, ökonomische Faktoren. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass Menschen in den USA, in Donald Trump auch was sehen, wofür sie einfach stehen. Also ich meine, der Mann hat ja in Teilen ganz klassisch republikanische Politik gemacht. Der hat die Steuern gesenkt, das hat er gesagt. Der hat Abtreibungspolitik, klassische republikanische gemacht. Der hat die Außenpolitik mehr an der Innenpolitik orientiert. Also vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass die Leute immer nur sagen, ja, sie wollen irgendwie den Populisten, sondern der hat ja auch Politik gemacht, für die Leute einfach gute Gründe haben, warum sie dafür sind.
Aber dann bin ich wieder bei der Frage der Öffentlichkeit und wie man das zusammenkriegt. Also wenn wir hier Programm machen, ich hoffe immer inständig, wenn ich unsere Hörerinnen und Hörer begrüße, dass das letztendlich Menschen sind, die von der Linken bis zur AfD im Prinzip alles abbilden, die vielleicht nicht immer einverstanden sind oder sich auch über manches ärgern, was hier gesagt wird, aber im Grunde darauf vertrauen können, dass das, was hier stattfindet, dass wir da nicht versuchen, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, Realität zu verschieben. Ich frage mich, ob das, was Sie da gerade beschrieben haben, diese ganz unterschiedlichen starken Vorstellungen, ob man das hinkriegt, also dass man daraus auch eine, ja, und das meine ich wirklich in beide Richtungen, also nicht immer nur so therapeutisch, was denkt denn der arme Trump-Wähler, sondern eben auch in die andere Richtung. Also wo gibt es sozusagen dann auch Realitätsbegrenzungen derjenigen, die das überhaupt nicht verstehen können, dass Menschen Trump wählen?
Ja, oder wo gibt es auch Grenzen in den Meinungen? Also ne, es gibt totale Meinungsfreiheit oder in Deutschland fast, aber was ist dann sozusagen, gibt es diesen Meinungskorridor, von dem die AfD auch immer spricht, oder gibt es den nicht? Und wo sind einfach Dinge, die man einfach nicht so sagen kann oder zumindest nicht so stehen lassen kann? Ich finde, aber das ist ja das Problem, mit dem Sie sich als Medien rumschlagen müssen und ja, wir uns auch als Think Tanker. Aber ich finde es eben, also ich fand zum Beispiel die Berichterstattung in Deutschland über diese Wahl und über Trump, die fand ich schon sehr, sehr einseitig. Also es war immer so, als ob die USA quasi jetzt keine funktionierende Demokratie mehr sind, sondern im Wahn sind, die sozusagen besessen sind und ja, dass man so eine ruhigere Berichterstattung über die USA, die habe ich schon manchmal vermisst. Vielleicht habe ich die falschen Sendungen geguckt.
Wir blicken auf die Themen des Tages und das große Fragezeichen, das uns seit gestern begleitet, also seit gestern früh deutscher Zeit. Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Sagen können wir es Ihnen noch immer nicht, aber dennoch natürlich den Stand liefern. Da gibt es auch interessante Entwicklungen. Doris Simon ist zugeschaltet aus Washington. Dort ist es jetzt 20 nach 6 Uhr morgens. Doris, gestern um diese Zeit haben viele rot gesehen. Da sah es nach einem Vorteil für Donald Trump aus. Heute ja. Morgen eher blau, oder? Die Chance für Joe Biden steigen.
Ja, in jeder Hinsicht blau. Ich muss sagen, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, es wird langsam hell, da wird es auch blau. Aber tatsächlich politisch sieht es auch vorsichtig blau aus. 253 Stimmen aus den unterschiedlichen Bundesstaaten hat Joe Biden. 270 braucht er. Es wird noch in ganz entscheidenden Bundesstaaten ausgezählt und alles schaut in diesen Momenten, wenn es denn schon wach ist, nach Arizona, nach Georgia, nach Nevada, denn dort wird gezählt. Warum sind diese Staaten jetzt so wichtig? Wie gesagt, Joe Biden braucht mindestens noch 17 Stimmen. Wenn er Arizona gewinnen würde und Nevada dazu, hätte er genau diese 17 Stimmen. Woran hängt es? Es hängt jetzt an den 5 noch auszuzählenden Prozent, zum Beispiel in Arizona. Dort hat Joe Biden 68.000 Stimmen derzeit Vorsprung. Das ist eine Zahl aus der Nacht. Der Vorsprung von Joe Biden hat sich da verkleinert. Ausgezählt wird sowohl in Counties, die traditionell demokratisch stimmen, als auch traditionell republikanisch stimmen. Und die nächste Zahl, das ist vielleicht das Wichtigste, also die nächste Aussage darüber, wie es aussieht in Arizona, haben wir aber erst um 21 Uhr heute Abend. Das wurde eben mitgeteilt. Und das wäre erst 3 Uhr morgens ihrer Zeit. Dann wüssten wir ganz genau, wie es aussieht. Wie gesagt, auch in Arizona leichter Vorsprung Biden. Dann sehr spannend Georgia. Georgia ist eigentlich ein urrepublikanischer Staat, wie übrigens Arizona es bis zu dieser Wahl auch war. Das muss man mal festhalten. Die haben jahrzehntelang immer nur für republikanische Präsidentschaftskandidaten gestimmt. Georgia aber noch viel mehr in Republikanerhand die letzten Jahrzehnte. Und dort ist der Vorsprung, den Donald Trump hatte, nach der Auszählung der Briefwahlstimmen, die immer noch läuft, 95% sind ausgezählt, auf gerade mal 23.000 Stimmen geschrumpft. 5% fehlen noch. Und es gab Gerüchte, dass gestern im republikanischen Wahlzentrum hier in der Stadt die Republikaner schon gestern verzweifelt waren, weil sie sagten, der Aufholeffekt durch die sogenannten blauen Counties in Georgia, also wo vor allem demokratisch abgestimmt wird, der würde ihnen wahrscheinlich Georgia nehmen. Das ist ein Gerücht, niemand weiß es, aber auch da ist es eng. Und in Nevada ist es noch enger, ein traditionell leicht blauer Staat, also leicht demokratisch wählender Staat. Da gibt es eine starke Dienstleistungsindustrie durch die Casinos. Da gibt es Gewerkschaften, die traditionell eher die Demokraten wählen. Aber auch dort nur 8.000 Stimmen Vorsprung für Joe Biden. Dort sollen heute die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Also sehr spannend.
Sehr spannend und interessant finde ich auch, Sie haben dargestellt, es wird gezählt, es wird überall gezählt. Wenn man gestern den Präsidenten Donald Trump gehört hat, der gesagt hat, hört auf damit, konnte man ja kurz, Jana Polirin, zumindest ging mir das durch den Kopf, die Sorge haben, dass dann auch wirklich im Prinzip dieser Wahlprozess unterbrochen oder zumindest gestört wird. Das ist nicht eingetreten.
Naja, vielleicht erinnern wir uns nochmal daran, dass die USA schon noch eine ziemlich funktionierende Demokratie sind, trotz des Präsidenten und der letzten 4 Jahre. Und dass wir uns jetzt auch auf diese demokratischen Prozesse erstmal verlassen sollten, dass das alles seinen geordneten Prozess weitergeht und auch die Konsequenzen daraus dann gezogen werden.
Aber gleichzeitig, Doris Simon, es gibt so erste Berichte, die Aussagen und auch das Auftreten Donald Trumps, der eben sich zum Sieger erklärt hat schon früh, haben ja offenbar auch Auswirkungen auf Anhänger. Also zum Teil habe ich das richtig gesehen, muss unter Polizeischutz gezählt werden, jetzt ausgezählt werden?
Ja, es gibt aber, ich will das gar nicht, will dem gar nicht widersprechen. Es gibt es. Es hat im ganzen Land Demonstrationen und Proteste gegeben von Anhängern von Trump. Aber um auch mal die Größenordnung darzustellen, da geht es mal um ein paar Dutzend, da geht es mal um ein paar Hundert. Die treten manchmal auch martialisch auf. In vielen Staaten ist ja das offene Waffentragen überhaupt kein Thema. Das gibt es, aber bis jetzt hält es sich noch in Grenzen. Und ich würde unbedingt das unterstützen, was Frau Polierin gesagt hat. Die Institutionen hier im Land sind stark. Und natürlich hat es einen Effekt, wenn der Präsident seit Monaten das eigene Wahlsystem die eigenen Abläufe versucht zu diskreditieren und eben solche Aussagen macht wie, sie finden überall Stimmen für Biden. Ja, natürlich findet man überall Stimmen für Biden, wenn man ganz regulär die Briefwahlstimmen auszählt. Man findet auch überall Stimmen für Trump, wie man jetzt in diesen Stunden sieht, sonst würde er in Arizona ja nicht nachrücken. Und wenn jemand wie sein sogenannter Berater Rudy Giuliani behauptet, kein Republikaner habe jemals eine Briefwahlstimme gesehen, ob es die überhaupt gibt, dann ist das natürlich absoluter Humbug, weil bei den Wahlen überall demokratische und republikanische Beobachter in den Wahllokalen dabei sind.
Was für mich so der Test sein wird, ist, wie die Republikaner reagieren werden, wenn es dann wirklich diesen klaren, aber leichten Sieg für Biden gibt. Ob sie dann ihren Präsidenten stützen und damit auch ihre Ämter oder ob sie dann quasi auf der richtigen Seite der Geschichte stehen werden und sagen, nee, also das geht so nicht und Donald Trump muss gehen.
Doris Simon, gibt es da schon erste Anzeichen oder halten da gerade alle eher noch die Füße still?
Naja, also das ist genau die Frage und die Frage wird auch sein, wenn Frau Poljarin sagt, ob sie Donald Trump stützen. Bei was werden sie ihn stützen? Ich habe heute Äußerungen von Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, so verstanden, dass er eine Auszählung der Stimmen durchaus unterstützt. Da werden die sicher also eine Nachzählung der Stimmen und vielleicht auch Gerichtsverfahren um bestimmte Auszählungen in Bundesstaaten, wie sie jetzt angestrengt werden, in Pennsylvania, in Georgia und auch in Michigan, die zu stoppen. Da kann ich mir vorstellen, dass viele Republikaner mitgehen. Aber was darüber hinausgeht, wenn wirklich Joe Biden gewinnt, die Stimmen hat und irgendwann vielleicht auch die Gerichte sagen, das ist schon so in Ordnung, dann kann ich mir zumindest, vielleicht ist das mehr Hoffnung, aber ich kann mir im Augenblick angesichts dessen, was ich so mitbekomme, nicht vorstellen, dass da alle Republikaner mitgehen werden und sagen, ja, nein, Donald Trump muss trotzdem Präsident bleiben.
Sie haben gerade gesagt, irgendwann, wenn irgendwann die Gerichte sagen, darf ich noch mal kurz nach diesem Irgendwann fragen und erinnere mich da an dieses Drama im Jahr 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush. Da war es ja im Prinzip wochenlang eigentlich bis kurz vor dem Moment, wo es dringend entschieden werden musste, weil nämlich die Amtseinführung des neuen Präsidenten anstand, dass es dann dauerte. Ist das diesmal auch eine Möglichkeit, dass wir im Prinzip bis Weihnachten warten müssen?
Nein. Nein. Und wir sind diesmal, das glaube ich deswegen nicht, weil alle dieses 2000er-Szenario im Kopf hatten. Republikaner wie Demokraten sind juristisch hochgerüstet und schon lange, vor allem die Demokraten, die es damals nicht waren, sind es diesmal absolut und haben diesmal auch einen anderen Ansatz, haben gesagt, sie werden darum kämpfen. Wenn Joe Biden gewinnt, dann werden sie das nicht kampflos abgeben. Und Joe Biden hat, ohne martialisch aufzutreten, das gestern ja auch gesagt, dass natürlich, wenn die Demokraten gewinnen, er sich das nicht wird nehmen lassen. Insofern glaube ich nicht, dass es zu einer Wiederholung dieses sich ewig hinziehenden Szenarios kommt. Und man hat ja auch in den Bundesstaaten Vorkehrungen getroffen. Eine Nachzählung in Michigan ist heute, wo die ganzen immer noch veralteten, aber doch auf Stand gebrachten Zählsysteme sehr viel besser sind. Eine Nachzählung in Wisconsin, Entschuldigung, ist relativ problemlos zu machen. In Pennsylvania hat man schon mal alle Stimmen separiert, die zwar den Poststempel des 3. November haben, aber später eingetrudelt sind, weil die Post hier einfach so schrecklich langsam ist durch das, was mit ihr gemacht wurde auch. Warum hat man das getan? Weil möglicherweise diese Stimmen Gegenstand eben einer gerichtlichen Auseinandersetzung sind. Die Republikaner wollen, dass diese Stimmen nicht mehr zählen. Deswegen hat man die Sorge getragen, sie schon mal separiert, sodass, wenn es dann zur Aktion kommt, man das auch schnell behandeln kann. Ich glaube, hier sind die Voraussetzungen geschaffen, dass es sich nicht so ewig hinziehen wird, wenn jetzt die Gerichte eingeschaltet werden.
Eigentlich wären sie jetzt schon alle eingegangen, die Glückwunschadressen und Telegramme der europäischen Staats- und Regierungschefs an den künftigen US-Präsidenten, wenn wir ein Ergebnis hätten. Die EU schweigt. Kleine Ausnahme der Präsident Sloweniens, der hatte schon mal gratuliert, nämlich Trump, aber insgesamt große Zurückhaltung der EU. Frage an Jana Poljarin vom European Council on Foreign Relations. die Denkfabrik, die sich seit Jahren für eine stärkere gemeinsame europäische Außenpolitik einsetzt. Ist das richtig, diese Zurückhaltung?
Ich finde, das ist absolut richtig, weil wir, haben wir ja in dem letzten Take besprochen, erstmal abwarten müssen und die Prozesse in den USA arbeiten lassen müssen, wir darauf vertrauen müssen, dass diese Demokratie am Werk ist. Erstmal gucken, bis die letzte Stimme ausgezählt wird. Es sieht danach aus, als würde dieser Prozess reibungslos vonstatten gehen. Und diese Zurückhaltung finde ich absolut angemessen. Deswegen war es ja so schockierend, dass der slowenische Premierminister vorgeprescht ist und dann auch noch diese quasi Selbstkrönung von Trump unterstützt hat.
Aber gerade bei dieser Selbstkrönung, das war ja das, bei dem viele aufgehorcht haben. Und da haben auch, da bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, viele diesen Vergleich gemacht. Wie hätte denn die Europäische Union reagiert, wenn es irgendein Staat, sagen wir mal, in Osteuropa ist, also jenseits der EU oder in Südamerika? Da hätte man doch sicherlich schon wahrscheinlich eine gemeinsame Adresse geschickt, die einfordert, bitte die Verfahren einzuhalten und dergleichen mehr. Hier an dieser Stelle macht man das jetzt nicht.
Ja, aber ich glaube, also es ist ja tatsächlich immer noch eine sehr starke Demokratie in Amerika. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man in Osteuropa mitten im Prozess schon was gesagt hätte. Also ich glaube, es ist wirklich schon ganz wichtig, dass man erstmal zu Ende zählt, damit man überhaupt weiß, worüber man eigentlich spricht.
Okay. Es gibt jetzt Stimmen wie die von Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dieser Frage, aber die sich insgesamt wünscht, dass es eine größere gemeinsame europäische Linie auch gibt, angesichts dessen, was uns da erwarten kann.
Deswegen ist es so essentiell, dass wir Europäer mit einer Stimme sprechen, dass es nicht die deutsch-transatlantischen Beziehungen gibt bei Handelsfragen und dann die französischen, die italienischen oder die polnischen, sondern dass europäisch-transatlantische Beziehungen gibt. Und aus meiner Sicht wäre es sehr, sehr wichtig, so wie der Außenbeauftragte der EU das ja schon angedacht hatte, auch sehr zügig einen Sonderministerrat einzuberufen, um gemeinsam als Europäer auf diese Situation zu reagieren.
Also das sagt die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Und ich glaube, ich darf denen, die uns zuhören, verraten, dass sie gerade mit dem Kopf geschüttelt haben, als sie das gehört haben.
Ja, nicht, weil ich das so blöd finde, was sie gesagt hat. Das ist ja in der Theorie genau richtig. Aber weil, wenn man sich die US-EU-Beziehungen anguckt, dann sieht man eben, dass es die so gar nicht gibt, sondern dass jedes Land eigene bilaterale Beziehungen haben will, auch die auch gestaltet, diesen Spielraum auch nutzt. Und dass vor allen Dingen die Wahrnehmung von den USA halt so komplett unterschiedlich ist. Also wenn sie nach Polen fahren, dann ist Trump nicht der Feind. Dann ist das eine super Regierung, mit der man wunderbar zusammenarbeiten kann. Wenn sie nach Paris fahren, sind die Töne völlig anders. Und es gibt eben ganz, ganz viele Nuancen. Deswegen dieses mit einer Stimme sprechen, das fordern wir. Also ich fordere das natürlich auch immer. Aber
dafür müsste es sie geben.
Aber ja, bei diesen transatlantischen Beziehungen gibt es eine Stimmenkakophonie. Und es ist noch nicht mal so, dass in den Ländern selber da teilweise Einigkeit herrscht. Also wenn Sie sich das Op-Ed von Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt im Politico angucken, wo sie sagt, wir müssen auf jeden Fall weiter mit den USA unsere Sicherheitspolitik gestalten. Und da das Op-Ed von Franziska Brandner heute, die sagt, nee, wir müssen quasi wir müssen Postamerikaner denken, also Post-Parks-Amerikaner, so nennt sie das. Also ich glaube, es gibt halt einfach da gibt sehr viele Debatten und innerhalb Europas auf jeden Fall keine klare Linie.
Aber das Interessante ist, wo Sie das gerade ansprechen, auch diese kleine Auseinandersetzung da zwischen Franziska Brandner von den Grünen, Europapolitikerin und eben der scheidenden CDU-Vorsitzenden, aber immerhin ja auch Verteidigungsministerin, das wird sie ja erstmal bleiben. Ein Gedanke, den ich gestern hatte, als es auch eher Tendenz Trump ging, ein sozusagen wärmender Gedanke war, dass ich dachte, okay, für Europa ist insofern das die Chance, wenn es wirklich zu 4 weiteren Jahren käme, dass diese Illusion, mit einem Joe Biden wäre man irgendwie zurück in einer alten, schönen, westlichen, verschwesterten, verbrüderten transatlantischen Welt, dass die dann nicht aufrechterhalten werden kann.
Kommt drauf an, für wen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich, und das ist nicht nur Polen und das ist nicht nur die ideologische Nähe, wenn Sie mit nach Osteuropa gucken, da wird die Trump-Administration da völlig anders wahrgenommen. Und es ist mehr Geld und es ist mehr Personal amerikanisches in die Region geflossen zur Rückversicherung gegenüber Russland. Das sagen die jedes Mal, dass für sie dieses ganze Gerede von die Amerikaner sind nicht mehr so präsent, sich überhaupt nicht so darstellt.
Es ist natürlich dann letztendlich wahrscheinlich die Frage, von welchem Konzept von Westen sprechen wir. Also ist es, und da gibt es natürlich die Brille, die westeuropäisch-liberal offene Brille oder eine, die eher auf klassische Sicherheitspolitik setzt, NATO im alten klassischen Abschreckungssinne.
Das kommt darauf an, wie bedroht Sie sich so fühlen. Also wenn Sie quasi an der Grenze zu Russland leben, dann ist es halt ein anderes Bedrohungsszenario, als wir hier in Berlin, Und ich glaube, man braucht halt, damit die EU funktioniert und damit es diese eine Stimme gibt, braucht man sehr viel Verständnis für alle Seiten.
Jana Polirin sagt das vom European Council on Foreign Relations im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages. Die Gefahr, die neue Gefahr durch islamistischen Terror steht da an verschiedenen Orten heute auf der Agenda. In Österreich berät das Parlament in einer Sondersitzung nach dem Anschlag vom Montagabend. Der Bundestag kommt in gut einer Stunde zu einer Aktuellen Stunde zusammen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der hat gesagt in einem Interview, die EU müsse das Thema politischer Islam viel stärker in den Fokus rücken. Hat er recht?
Ich glaube, er hat absolut recht, ja. Also wenn man sich die Ereignisse der letzten Wochen anschaut, dann sieht man ja, dass es da absoluten Handlungsbedarf gibt und quasi da, wie sehr tatsächlich der politische Islam auch eine Bedrohung ist für unser europäisches westliches Lebensmodell.
Mhm. Wir hatten ja diese eine schlimme Phase vor 5 Jahren etwa. Das ging los mit Charlie Hebdo, Bataclan, dann Brüssel, in Berlin der Breitscheidplatz. Dazu übrigens heute auch im Bundestag der Untersuchungsausschuss, der sich das nochmal anschaut. Damals gab es ja so eine große Welle der Solidarität. Ich glaube, nach Charlie Hebdo sind 60 Regierungen Chefs nach Paris gereist. Und jetzt sehe ich da einen Emmanuel Macron. Da ging es ja auch los, jetzt diese neue Welle mit der Ermordung des Lehrers und Nizza. Der wirkt auf mich fast alleingelassen.
Ja, ich finde das auch. Ich habe das mit großem Bedauern gesehen, wie sehr Frankreich alleingelassen wurde und wie sehr Macron auch kritisiert wurde für seinen Ansatz, den er jetzt fährt und wie wenig Verständnis aufgebracht wurde, warum er das tut oder aus seiner Situation. Und es gab eine Umfrage in Frankreich, die ist noch nicht lange her und da ist eben deutlich geworden, dass 89% der Franzosen die terroristische Bedrohung als sehr hoch einschätzen, dass 79% auch das Gefühl haben, der quasi Islamismus hat den Krieg gegen die französische Nation und die Republik erklärt. Und Macron steht ja unter enormem Zugzwang, weil ja auch nächstes Jahr da Wahlen anstehen und er muss natürlich auch, er muss das Thema adressieren und er hat ja auch deutlich gemacht, dass er kein Rundumschlag gegen den Islam ist und er hat ja ganz klar ausgenommen, natürlich gibt es Leute, die hier seit vielen Jahren leben, muslimischen Glaubens, das ist nicht das Problem, aber er hat gesagt, ja, der Islamismus, der politische Islam sind ein wirkliches Problem und ich finde, da hat er recht.
Er wäre nicht Macron, wenn er eben sowas auch nicht sozusagen größer denken würde und auch in schon Konzepten und auch mit dieser großen Frage, er hat ja davon gesprochen, der Islam sei in der Krise und das wurde ihm ja auch vielfach vorgehalten als so pauschale Aussage, die ihm gar nicht zustehe. Aber ich finde diese Debatte auch schon in der Tat interessant. Es gibt so ein alten Stichwort Euro-Islam, also inwieweit man im Prinzip, wenn dieser Satz wirklich gelten soll und wirklich gelebt werden kann und gelebt werden will, auch von allen, der Islam gehört zu Deutschland, zu Frankreich, zu Europa, inwieweit das eben auch eine Auswirkung darauf haben muss, wie dieser Islam aussieht und wie viel Politik da drin stecken darf.
Also für mich ist da was Wahres dran, wenn er sagt, der Islam ist in der Krise. Also ich meine, es gibt auch in Deutschland Berichte von Lehrern, die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr frei unterrichten können, die, wenn sie Themen wie Homosexualität ansprechen, den Holocaust ansprechen, Sexualunterricht machen. Ich glaube, man muss da genau hinschauen, aber ich glaube, es gibt eben Ausprägungen des Islam, die auch einen großen Einfluss haben, wie hier im Islam wahrgenommen wird und wo man Grenzen ziehen muss oder genau drauf gucken muss. Also es ist meine Überzeugung als hier nicht Expertin, sondern Bürgerin.
Kein geringerer als Herbert Grönemeyer hat sich zu Wort gemeldet. Der Musiker sagt heute in der Zeit, in der Wochenzeitung, die Reichen sollen bitte in dieser Corona-Krise den Kreativen helfen, den Künstlerinnen und Musikern durch direkte Unterstützung. Der Aufmacherartikel trägt die Überschrift Geld ist im Übermaß vorhanden. Also Jana Polirin, ein bisschen mehr Mäzenatentum, das kann nicht schaden, oder?
Nee, also ich glaube, wenn das freiwillig geschieht, also aufrufen, Reiche mehr für die Kunst- und Kulturszene zu tun, glaube ich, kann man schon. Er spricht ja, glaube ich, nicht von Zwangsabgaben.
Nein, es ist wirklich sozusagen, aber da fängt es schon an. Also jenseits dessen, was der Staat tut, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, entlastet man dann sozusagen das, was man eigentlich für alle gleichermaßen, also eben staatlich regeln müsste, indem man sagt, das kann man doch über sozusagen Charity machen.
Ja, und das, finde ich, führt uns zu einem ganz gefährlichen Punkt, weil ich finde, Kunst und Kultur ist ja nicht nur schöne Freizeitbeschäftigung, sondern ist für mich elementarer Bestandteil unserer Demokratie, trägt zur politischen Willensbildung bei, zur Aufklärung und ist sozusagen unerlässlich. Das ist kein Hobby, das wir uns leisten können. Und ich finde schon, dass gerade in dieser Krise für zum Beispiel kleine Künstler also viel zu wenig getan wurde und dass quasi hier der Staat eigentlich auch den viel größeren Auftrag hatte. Ich freue mich über jeden Reichen, der dann spendet, aber man kann natürlich den Staat hier, finde ich, nicht von der Angel lassen.
Ich will hier nochmal einen Vorschlag einbringen. Ruth Reinicke, die Schauspielerin, hat uns direkt hier geschrieben im Deutschlandfunk Kultur schon Anfang der Woche und hat gesagt, sie hätte einen ganz konkreten Vorschlag, dass nämlich alle die im Moment noch Geld machen, also Supermarktketten,
Amazon.
Pharma-Riesen, Amazon, ne, gerade die vielleicht profitieren, dass die so einen Kultur-Euro einführen als Symbol, aber eben auch als konkretes Symbol, das dann die Kassen füllt und Künstlerinnen und Künstler unterstützen kann. Kann man machen.
Kann man machen.
Ich wollte es auf jeden Fall mal vorstellen. Jana Polirin, vielen Dank.
Vielen Dank.